Herzlich willkommen zur neuen Episode von Robert Buchbergers Wurstgeflüster. Es wird Frühling und das heißt, die Grillsaison startet bald. Und was gibt's Cooleres, wie mit Feuer und Flamme zu grillen? Und heute haben wir ganz einen speziellen Gast bei mir, und zwar in Werner Kupferschmidt von der Firma Kaminholz. Und wie ihr wisst, grille ich ja gern mit Feuer und Flamme, und da gehört natürlich ein gutes Holz dazu. Und es freut mich, dass der Werner sich Zeit genommen hat, und wir werden heute einmal wirklich über das Thema mal sprechen, weil ich glaube, es ist auch wahrscheinlich der erste Podcast in Österreich, den es gibt, wo wirklich einmal über Holz beim Grillen geredet wird. Und ja, Werner, liebe Grüße, danke, dass du da bist. Magst du unsere Hörer kurz vorstellen?
Danke, lieber Robert, für die Einladung, dass ich heute bei deinem Podcast dabei sein darf. Für mich eine Premiere, einen Podcast über Holz zu machen. Ich habe schon viele Vorträge und die Dinge gehalten, aber dass ich beim Podcast genau zum Thema Grillen reden darf, freut mich ganz besonders. Ich bin der Werner Kupferschmidt, bin der Geschäftsführer von der Firma Kaminholz GmbH, und wir kümmern uns um top qualitativ hochwertiges Holz, was speziell für Grillen entworfen worden ist, aber natürlich auch für Kamine, Öfen und Dinge im Wohnbereich. Ja, wie wir zusammengekommen sind, das war ganz klar das Grillen. Wir haben ja schon einige Grillfeiern gemeinsam gemacht, und darüber wollen wir heute sprechen, und freue mich jetzt auf die Fragen und auf den Monolog.
Ja, yeah, voll cool. Im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe in der Einleitung, ich grill selber gern mit Kaminholz, weil einfach das Holz von der Qualität her sensationell ist. Und ich kann euch das nur empfehlen, probiert es aus, weil einfach dieses Holz mehr Hitze gibt und einfach mehr Beständigkeit hat. Und über das werden wir heute sprechen und euch einfach da ein bisschen aufklären, damit ihr ein bisschen wisst, beim Grillen mit Holz, wo drauf achtet sie am besten und was macht dann im Endeffekt die Qualität aus? Und generell, Werner, was macht denn eine Feier für die emotional aus?
Ich sehe das immer sehr viel. Ich meine, wie es mein Job so mit sich bringt, heizt sich extrem viel bei Veranstaltungen zu Hause, im Garten, in unserem Wohnzimmer, im Kachelofen. Also Feuer begleitet mich durch mein Leben, und ich beobachte immer wieder, gerade wenn größere Runden zusammenstehen und um eine Feuerschale stehen, jeder blickt in das Feuer, jeder wird geerdet, jeder wird beruhigt. Das ist also ein Miteinander, ins Feuer zu schauen, obwohl man immer die gleiche Flamme sieht, beruhigt einen und erdet einen. Und das macht es eigentlich für mich hauptsächlich aus, dass es ein schönes Miteinander ist, was im Garten oder egal wo man ist. Man sieht es auch ab und zu in Wellnesshotels, dass es irgendwo auf dem Fernseher läuft, beruhigt genauso, obwohl es da nicht wirklich verbrennt, aber da hat man halt keine Wärmeentwicklung, das, was es auch sonst sehr angenehm macht, aber interessant immer zu beobachten, ja, was Feuer ausmacht. Das ist nicht nur für die Kinder ganz interessant, die da reinstarren, sondern auch Erwachsene, die stundenlang ums Feuer sitzen, Gitarre spielen und irgendwelche Geschichten erzählen. Ja.
Also die klassische Lagerfeuer-Atmosphäre, genau, was genau, man da einfach genau hat. Und ich meine, das funktioniert bei Gas relativ schwierig, weil da drücke ich auf den Knopf und dann wird es halt heiß. Ist eine komplett andere Hitzequelle, hat, glaube ich, auch, brauchen wir gar nicht diskutieren drüber, oder?
Genau, ja, würde ich auch so sagen. Ich finde es ja ganz interessant, dass das, ich sage immer, ob Kind oder auch Erwachsene, wir sehen es ja immer bei den Veranstaltungen, dass Kinder sehr gerne heizen und da scheitern auch ein Werfen, damit das Feuer noch größer brennt. Aber auch die Erwachsenen, also auch für jeden Erwachsenen, also für jeden will ich nicht behaupten, aber für viele Erwachsene ist es eine richtige Gaude, da Holz nachzuheizen und ein Feuer zu machen. Und ich glaube, das bleibt in vielen so drinnen, dass das lustiges Hobby ist, ja.
Also du siehst, im Endeffekt ist halt Grillen mit Holz wieder ein bisschen so zurück zum Ursprung, weil wenn man an den Ursprung denkt, sobald man Feier gemacht haben, haben wir eigentlich angefangen zum Fleisch erhitzen zum Beispiel. Es wird gejagt worden, und so haben wir eigentlich Bakterien abgetötet durch Feuer. Und ich glaube, das ist immer noch unser Urtrieb im Endeffekt, warum wir das also gern tun, weil es einfach wirklich zurück zum Ursprung der Menschlichkeit geht, dass man zusammensitzt, eine Feier macht, und natürlich umso cooler, wenn du da beim Grillen zum Beispiel wie mit einem O4 das einsetzen kannst, dass du sagst, du hast beide Varianten auf einmal, du hast wie ein klassisches Lagerfeuer und du kannst damit noch kochen und grillen, und das macht es natürlich auch aus, und das mit einem coolen Holz ist das, glaube ich, schon richtig geil, und man merkt natürlich auch dabei an Fleisch, wenn das dann gegart wird und wenn das dann mit richtigem Holz temperiert ist, dass das natürlich auch vom ganzen Feeling her anders ist und auch von der ganzen Haptik und vom Geschmack her anders ist. Und das, glaube ich, macht es also aus, dass man wirklich, wenn man sich beschäftigt damit, von einer guten Qualität mit einem Fleisch, weil ich bin immer der Freund davon, was ich sage, eigentlich geht es ja mal darum, dass man eine gute Qualität isst, aber das zieht sich ja dann weiter mit einem geilen Grill und auch mit einer guten Hitzequelle. Und wenn man das vereint, glaube ich, dann hat man am meisten Freude dabei.
Das sehe ich auch so. Ich meine, bei Gas, du bist ja der mit Abstand bessere Griller von uns zwei. Ich mache es nur hobbymäßig und wenn ich wo dabei sein kann bei einer Veranstaltung. Aber was den Unterschied auch ausmacht, ist, bei Holz muss man sehr viel düfteln und probieren. Das ist ja nicht so wie bei einer Gasflamme, dass man weiß, die Skala von 1 bis 10, wo genau was für Hitzestufen entstehen, dass man bei 1 wenig hat und bei 8 viel oder 10, aber beim Holz ist es doch ein bisschen herumprobieren, je nachdem, wann man nachheizt, wie weit man das Glutbett runterlässt. Jeder kennt das von euch bei diese Kohlenbriketts zum Beispiel, wenn man es zu früh drauflegt, hat man zu wenig Hitze, wenn man zu lang wartet, hat man zu viel Hitze. Also da muss man jonglieren, egal ob es Holz oder Kohle ist, wie das funktioniert. Das ist beim Gas halt viel einfacher, aber ich glaube, dass es auch das beim Hobbygrillen ausmacht, dass es mit Holz, und da wird sich jeder selbst von euch ertappen, dass das mit Holz spannender und aufregender ist zu grillen und zu kochen. Ja.
Und auch trotzdem easy, weil man braucht jetzt wenn man mal ein Fleisch zum Beispiel zu wenig durch hat, dann lässt man es einfach länger oben. Man schneidet es einfach an und wenn man sieht, es ist jetzt da innen drin noch zu rare, dann lege ich es halt einfach wieder auf den Rost zurück auf, wenn fertig ist. Also ich glaube, die Leute machen sich da oft zu früh Gedanken über das Thema Blätter, so dass es zu lang oben liegt oder verkohlt wird. Und man kann sich ja auch bei jedem Holzgrillen mit einem Kerntemperaturmesser helfen. Also die Möglichkeiten hat man ja. Und da gibt es ja ganz coole Möglichkeiten, aber jetzt ja kein Kunststoffzopfen oben ist, sondern einfach wo reingesteckt wird und aus der App-Verbindung. Ja. Also du kannst mit allen Dingen einfach dazu einen Gargrad kommen und um das geht es ja gerade einfach. Mhm. Und ich glaube, das macht es dann auch im Endeffekt aus, dass Holzgrillen auch einfacher gemacht wird für die Leute und dadurch halt auch eine breitere Zielgruppe erreicht und da arbeitet man dran und das ist wirklich cool. Und gerade beim Holz hast du ja noch das Thema, wo ich mich in letzter Zeit halt extrem viel beschäftige, ist auch mit Smoken, weil Smoken einfach das klassische US-Barbecue interpretiert und da in Texas geht's mit Holz los. Und ich finde das einfach so cool, wenn du auf YouTube da zum Beispiel schaust gell, und einfach vor die US-Barbecue-Guys Videos anschaust, die gehen in den Wald und da geht's einmal um die richtige Auswahl des Holzes. Also da reden wir noch gar nicht über irgendeinen Smoken, aber über Fleisch. Da ist es, kommt erst zum Schluss, da geht's einmal wirklich darum, welches Holz, das man für einen Smoker hernimmt. Und das ist halt schon richtig, richtig cool. Und Da geht es einmal um die Auswahl zuerst und Gott, da bist du Experte jetzt in dem Fall und es gibt ja verschiedene Holzarten und was würdest du uns für welche Art und Weise mal empfehlen oder was sagst du, wenn ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel eine klassische Feuerschale, welches Holz nehme ich da im Vergleich zu einem Smoker?
Also wir empfehlen, beim Smoken geht es ja hauptsächlich um den Rauch und nicht um das Brand und um das Glutbett. Bei Holzarten, es gibt ja differenziert, also Laubholz und Nadelholzarten, es gibt bei Nadelholz die Kiefer, die Fichte, die bei uns so gängig sind und auch verheizt werden, würden wir nicht empfehlen, da gibt es einen Funkenflug und auch wenn man rundherum steht oder Kinder rundherum um diese Feuerschale sind, kann dieser Funkenflug zu Verletzungen führen, also das ist nicht optimal, wenn es ein Feuer ist, was 10 Meter entfernt brennt und kann daneben steht, ist egal, aber gerade beim Grillen im Ofen ist es wichtig, dass man das vermeidet und da empfehlen wir ganz klar die Buche, die heimische Buche, die bei uns eigentlich überall wächst im Osten von Österreich und auch überall verfügbar ist. Dann gibt es auch Alternative, die Esche zum Beispiel vom Abbrandverhalten und von der Energieausbeute selbst erkennt man da keinen Unterschied zur Buche. Esche ist leider nicht überall verfügbar, aber gibt es auch in unseren Wäldern sehr, sehr häufig. Und das Wichtigste, glaube ich, gerade beim Grillen mit Holz ist der Trocknungsgrad. Also ein feuchtes Holz zu verwenden, man kriegt zum einen mit einem feuchten Holz nicht genug Temperatur. Vielleicht fangen wir eins vorher an, warum wird das Holz überhaupt warm, wenn man es abbrennt? Viele glauben, das Holz brennt, das ist ja eine Falschannahme. Verbrennen tut das Gas, was bei der Erwärmung von Holz freigesetzt wird. Und wenn man also am besten brennt dieses Holz, wenn es noch ganz frisch ist und wenn es noch im Wald steht, weil es die meisten Holzgase enthält, aber es kann nicht brennen, weil Feuchtigkeit drinnen ist. Somit müsste man schnell die Feuchtigkeit entziehen, so wie wir das tun, wird uns thermisch trocknen. Wir entziehen dem frischen Holz die Feuchtigkeit, um das volle Holzgas aus dem Holz quasi zu erreichen, und dadurch brennt es so gut ab. Wenn man das jetzt 2-3 Jahre lagert, dann hat man den Nachteil, dass dieses Holzgas entweicht einen Teil und dann nicht mehr so viel Holzgas enthält und auch dann nicht mehr so gut brennt. Ist jetzt dafür für einen Kachelofen, für einen Holzvergaser, fürs Heizen für Wärmequelle nicht so wichtig. Fürs Heizen aber in einer Feuerschale oder in einem Ophir-Grill, wo man jetzt wirklich direkte Hitze braucht. Du weißt das sehr gut, wie das funktioniert, Robert, mit den kleinen Scheitern. Wir kriegen irrsinnig schnell viel Hitze zusammen. Und daher ist es wichtig, dass man auf die Feuchtigkeit und auf die Auswahl vom Holz genau achtet, was man da reinwirft. Ja, wenn wir schon bei der Auswahl der richtigen Holzarten sind, ist, glaube ich, auch zu erwähnen, dass man da oft unwissend irgendwelche Sachen abheizt, so imprägnierte Paletten oder Möbel oder Dinge, die nicht zum Verheizen geeignet sind. Die gehören eher auf den Sperrmüll, aber nicht in den Grill, weil es auch gesundheitlich bedenklich ist, wenn das Lacke oder so verheizt wird. Gell? Und vor allem auch für das Grillgut ist das auf keinen Fall gut.
Ja, und ich finde halt auch, wie du richtig gesagt hast, es hat schon damit zum Tun, gerade beim Smoken, dass du verschiedene Holzarten hast. Und ich habe da ein Buch zum Beispiel vom Aaron Franklin, das ist so der Barbecue-Babster in Texas, gell? Der hat ein Buch mal nur zum Thema Holz und dem Smokerbau halt einmal gehabt, gell? Und ich glaube, die ersten 5 Kapitel, da geht's einmal nur ums Holz und um die Art und Weise, wie es zum Beispiel gekocht wird mit der Axt, gibt's da Unterschiede. Alleine von der Hackung oder von der Größe des Holzscheitels selber.
Auf alle Fälle, ja. Also auch bei dieser Auswahl von Holzarten ist ja auch zu erwähnen, Geschmäcker sind ja Gott sei Dank komplett verschieden von uns allen. Das heißt auch, dass nicht jeden jetzt ein Fisch mit Esche schmeckt. Der eine hat keinen Fisch mit Kirschgeschmack bzw. Kirschräuchern. Das ist ja komplett unterschiedlich und das ist auch gut so. Und daher muss man da nicht nur nach den Büchern gehen und sagen, okay, ich muss jetzt der Fisch mit Esche smoken, sondern ich probiere es einfach aus. Vielleicht schmeckt es mir anders besser. Grundsätzlich sind zum Smoken ja empfohlen, dass man sämtliche Obstbaumarten verwendet, also wie Holz, Kirsche, wie Apfel. Birne, wie Apfel, da gibt es ja mögliche Beerenarten, die man da verwenden kann. Also einfach, da ist glaube ich, da keine Grenzen gesetzt, was man da austesten kann. Und beim Smoken verbrennt es ja nicht wirklich, sondern es klost halt so dahin und erzeugt Rauch. Aber da kennst du dir ja noch viel besser aus. Ich verkaufe es immer nur denen, die das quasi brauchen und empfehle, was sie da am besten verwenden sollen. Aber wie dieser Smoke-Prozess genau abläuft, kannst du unseren Zuhörern vielleicht besser erklären.
Ja, beim Smoke-Prozess ist es so, dass du ja im Smoker neben der Garkammer eine eigene Brennkammer hast und in der Brennkammer kann man mal zuerst im Endeffekt mit Holzwolle startest und da einfach einmal Feuer entzündest. Und dann mit 2-3 Scheitel startest, bis das Holz verbrennt und so eine Glut entsteht. Und durch das wieder Nachheizen, wenn die Glut da ist, kommt ja wieder ein Rauch in die Kammer. Und so hast du eigentlich immer den Prozess bei jeder Nachheizung, dass eigentlich dann wieder mehr Smoke in die Kammer kommt durch diesen Verbrennungsprozess. Und das muss man ja beim Smoken immer beobachten, weil du musst immer nachheizen, weil die Temperatur gerade im Smoker ja dann nachlässt. Und wenn du jetzt da ein Brisket oder ein Pulled Pork oder Ripperler machst, du so eine Temperatur von 110 bis 130 Grad circa haben, gell? Und wenn das Holz verbrennt und weg ist, dann hast du natürlich weniger. Also muss man da immer schauen, immer nachhatzen. Und auch da ist dein Holz natürlich von der Trocknung her super, weil es einfach länger Hitze gibt, auch beim Smoken, wie jetzt einmal ein klassisches Holz. Weil durch deinen Prozess merkt man das wirklich, dass du weniger oft im Smoker nachheizen musst und da die Temperatur dadurch konstanter ist. Und deshalb smoke ich auch gern mit deinem Holz, weil ich natürlich auch andere probiert habe. Aber wie kommst du zu dieser Härte oder zu dieser Trocknung, dass das so gut wird in der Qualität? Weil da habe ich wieder keine Ahnung.
Wir beschäftigen uns jetzt schon seit 15 Jahren mit dem richtigen Trocknungsverfahren für Laubholzarten. Das ist ja ganz spannend, wie das passiert ist. War reiner Zufall, dass das auch so ausschaut. Unser Holz, wenn ich euch das jetzt wörtlich beschreiben darf, man kann das auch bei uns nachschauen, nachschauen, das ist ja abgerundet und sauber, ohne Rindenreste. Das abgerundet ist ja reiner Nebeneffekt vom Trocknungsprozess. Wir haben begonnen, in einem Container zu trocknen mit Zwischenboden, haben da das Holz eingefüllt, haben da durchblasen mit warmer Luft und haben gewartet, bis es trocken war. Das hat 3 Wochen gedauert, war uns viel zu mühsam und dann sind wir auf dieses Trommeltrocknungsverfahren gekommen, wo das in eine Trommel eingefüllt wird. Kann man sich vorstellen, wie ein überdimensionalen Wäschetrockner, nur dass der nicht ganz so schnell schleudert, sondern alle 2 Stunden für 5 Minuten sich umverlagert, damit der Scheit von jeder Seite einmal anblasen wird mit warmer Luft. Und durch dieses Umverlagern in dieser Trommel schlagen sie da drinnen die Scheiter ab wie 2 Steine in einem Fluss und dadurch ist es also abgerundet und sauber. Und der große Vorteil ist, dass es die Rindenreste quasi da abschlagt bei diesem Trocknungsverfahren. Und dann hat man auch keine Rinde, die ja grundsätzlich nicht verbrennt. Also die Rinde ist ja nicht wirklich ein Energieträger, das ist ja nur das Holz. Und da kommen wir mit diesem Trommeltrocknungsverfahren unter diese 7% Feuchtigkeit, was es so besonders macht, damit zu grillen. Da muss man ganz wichtig dazu sagen, viele Zuhörer werden jetzt denken, 7% ist ja viel zu viel. Stimmt, für einen Holzvergaser oder für Kamineinsätze wäre es unnötig, zuerst quasi die Energie zu investieren, damit man dann wieder Energie rauskriegt und das so trocken, es brennt ja schon bei 15, 18, 20% Restfeuchte. Aber für offenes Grillen, für Feuerschalen, für diesen Ofürgriller, für Schwedenöfen, für offene Kamine im Wohnbereich ist es wesentlich, dass es trocken ist. Ideal wäre 0%, also gar kein Wasser im Holz, dann verbrennt am schönsten ohne Rauchentwicklung, ohne, da bleibt kein Schmöbel, also keine ist übertrieben, aber nur minimale Flugasche. Nur 0%, das wäre technisch viel zu aufwendig, das auf unter 0% zu trocknen. Daher haben wir uns entschieden, 7% ist vertretbar, da brauchen wir rund eine Woche, also so zwischen 7 und 9 Tage, bis es unter die 7% Feuchtigkeit kommt.
Also komplett so frischen Holz. So lang ist es dann in der Trommel drinnen bei dir?
Genau, also von komplett waldfrisch, es wird geerntet, dann wird es gespalten, kommt in diese Trommeltrocknungsanlage, bleibt da 7 bis 8, 9 Tage maximal drinnen und ist dann unter die 7% getrocknet. Ja, und dann ist es auch verkaufsfertig und kann man es verheizen. Somit verheizt man frisches, trockenes Holz, sagen wir mal dazu. Ja.
Und wie lange würdest du jetzt da brauchen, wenn ich jetzt da, wie du sagst, ein Holz ernte, dass ich sage, ich gehe in den Wald, schneide einen Baum um, ernte das Holz, stessel das ein in meine Holzhütte. Und wie lange braucht es dann, dass das die 7% hat?
Also 7% wäre an der Luft gar nicht möglich, so weit kann man nicht runtertrocknen, also das geht leider nicht. Empfohlen wird da, dass es 2 Jahre gelagert wird, unter idealen Bedingungen in einem Holzschuppen, wo viel Luft durchziehen kann, wo man viel Sonneneinwirkung hat und so Dinge, wenn es rechtzeitig im Winter geschlägert wird, wo das Holz noch keine Wasser gezogen hat und auch nicht komplett feucht ist, dann reicht es auch, wenn es einen Sommer über getrocknet wird, damit man es dann verheizen kann. Aber ideal sonst 2 Jahre liegen lassen und dann ist es auch zum Verheizen geeignet. Jedoch bringt man halt nicht dieses Feuer zusammen, wie wir das mit unserem Holz gewährleisten.
Ja. Wo schätzt, wie viel Feuchtigkeit hast du da drinnen im Holz?
Wenn du 15 bis 20, was man zusammenbringt, wenn man es an der freien Luft trocknet.
Also ohne das Verfahren schafft man gar nicht, dass man es unter diese 15% bringt. Ja. Und dann auch nicht, wenn du es jetzt länger lagerst. Das heißt, wenn du es 3, 4 Jahre liegen lässt, kommst du auch nicht runter, weil das einfach nicht funktioniert aufgrund von der ganzen Holzqualität, wie es halt ist, an der frischen Luft.
Der große Nachteil ist es auch vom zu lange Lagern, dass das Holz an Holzgas verliert und dann auch nicht mehr so gut brennt. Also eine Buche ist nicht länger lagerfähig wie 5 Jahre, sagt man. Also das, die 2 Jahre plus die 5 Jahre, dann, wenn es trocken ist, sollte es verheizt sein. Man merkt ab 3 Jahren, wenn man es jetzt nicht mit dem freien Auge, aber wenn man quasi das in einem Labor untersuchen lässt, merkt man, dass es an Leistung verliert. Und in 10 Jahren hätte es nahezu keine Leistung mehr. Man kennt das immer, wenn man irgendwo einen alten Dachstuhl oder so abharzen versucht, der brennt fast nicht. Das ist schwierig, mit dem zu harzen. Ganz früher haben sie mit so alten Holz Rauffänge zum Beispiel gebaut, weil sie nicht mehr brennen. Da haben sie einen alten Baum liegen lassen, 30 Jahre, und dann haben sie ihn ausgehöhlt und haben einen Rauffang daraus gebaut. Ja. Und der hat nicht mehr brennt, weil da halt kein Holzgas mehr drinnen ist. Und deswegen sollte man das nicht zu lange liegen lassen. Eiche ist wieder was anderes. Eiche ist noch viel länger lagerfähig. Da reden wir von 20 Jahren, dass man es noch verheizen kann und da noch ein Gas enthalten ist. Ja.
Und bei deinem Holz ist aber eigentlich, wenn es einmal auf 7% getrocknet ist, kannst du es länger liegen lassen, da passiert nichts mehr.
Genau, weil dieser Vermoderungsprozess, den man kennt, wenn jetzt ein feuchtes Holz irgendwo liegen bleibt und nicht aufgespalten ist und an keinen gut belüfteten Ort liegt, fängt es innen auch zu schimmeln an. Also vermodert, das kennt man, wenn man so ein Holz angreift, was schon komplett so vermodert ist, wenn ich das sonst beschreiben soll. Aber das verliert dann gewaltig an Heizleistung, wenn man das so vermodern lässt. Daher ist der gut belüftete Ort ganz wichtig. Bei unserem Holz nicht mehr so wichtig, weil es ja schon so trocken ist. Somit, wenn man es irgendwo, man kann das in einem Wohnzimmer einlagern, in einem Kellerabteil, so wie wir da jetzt da sitzen bei dir, Robert, in deinem coolen Studio, kann man das auch überall hinlegen, braucht man nicht für gute Belüftung sorgen, weil unser Holz ist trockener als jeder Parkettboden.
Ja, richtig cool. Und im Endeffekt ist ja das, was ich euch da, was ich generell auch oft beim Grillen sage oder die Leuten erkläre, wenn ihr ein paar Mal im Jahr grillt, bitte kauft euch ein gutes Holz, am besten ein Kaminholz, weil ihr habt einfach mehr Freude dabei beim Hatzen, bei der ganzen Qualität vom Feuer, es brennt schöner, es ist wirklich richtig cool und du hast einfach mehr Freude dabei, du hast mehr Sicherheit und das macht echt einen Sinn. Also natürlich, wenn einer gerne im Wald ist und sich beschäftigt damit und es richtig aufstesselt und die richtige Qualität über Jahre, zwei Jahre, wie der Werner gesagt hat, lagert und dann genau beobachtet, welches nehme ich zuerst, welches Holz nehme ich nachher, dann kommst du auch zu einer Qualität, dass es okay ist. Aber wie ganz gesagt, bestimmt. Für euch, wenn ihr da jetzt einmal das einfach gut haben wollt, geht es einfach auf die Seite kaminholz.eu und bestellt es, weil dann habt ihr wirklich auch Freude dabei. Und das sage ich wirklich jetzt nicht als Werbung, sondern einfach, weil es so ist und weil ich das euch nur so empfehlen kann, weil das macht einfach wirklich einen Sinn und einen Spaß. Und ich glaube, das sollte Grillen auch sein und genauso ist das gleiche Thema beim Heizkamin, weil da geht es ja auch darum, ich habe jahrelang immer eingeheizt mit Rinde und wenn du viel Rinde hast, dann hast du das Problem, dass du einfach das Dirl oder das Glasdirl immer verrust und dreckig und schier. Wenn du jetzt ein Holz nimmst, dann ist es natürlich ein schönes Feuer und verrust nicht. Also das hat alles schon seinen Sinn und Zweck. Natürlich ist auch der Preis da, was ja logisch ist, aber wenn man sich jetzt das kaufen muss, was anderes ist ein bisschen vielleicht, wenn du selber einen Wald hast und du sagst, okay, du bist Eigentümer, dann kaufst du natürlich dein Holz verharzen, ist alles klar. Aber wenn du jetzt einmal sagst, du hast ein Haus und du musst dieses Holz sowieso zukaufen, Dann ist eine andere Situation. Weil dann würde ich eine gute Qualität kaufen und einfach mehr Freude dabei.
Genau, ich glaube, das ist auch ganz wichtig für alle, die auch zuhören und alle, die das damit zu tun haben. Jeder, der ein Wald selber hat, jeder, der einen Bekannten hat, der einen Wald hat und sich das Holz selber machen kann, ist das natürlich ideal, weil dann hat man auch mehr Wertschöpfung und ist es noch regionaler, als wie man das jetzt bei uns bestellt. Wir sind zwar aus dem Südburgenland und gut gelegen, wenn man das in unsere Region kauft, aber dennoch, wenn das aus dem Nachbarwald kommt, ist es noch viel nachhaltiger, als wie das bei uns zu kaufen. Viele haben diese Möglichkeit nicht, dass sie das selber machen und haben auch keine Motorsäge oder irgendwelche Fuhrwerke, damit man sich das Holz aus dem Wald heimzahlt. Daher haben wir uns da spezialisiert für Kunden in den urbanen Gebieten, die genauso gern grillen, die genauso gern smoken, die irgendwo eine Terrasse in der Innenstadt in Wien haben und dort halt keine Alternative haben zu irgendwas, wie du sagst, zuzukaufen. Und darauf haben wir uns ganz klar spezialisiert, das beste Holz zu produzieren, was es uns möglich ist. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Wir verkaufen das auch in andere Länder, also auch in die Schweiz, Frankreich, Italien, Deutschland, genau für diese Verwendung. Und da ist, glaube ich, jetzt auch dazu zu sagen, viele sagen, ja okay, unser Schüttraummeter, der ist zwar teurer, wie er beim Baumarkt kostet, aber man darf nicht die Qualität
vergessen, weil im Endeffekt, was mir halt so taugt bei deinem Holz, und jetzt nehme ich das immer bei den ganzen Veranstaltungen und Caterings damit, du kannst dir dein Holz ganz auf einer Palette kaufen, du kannst es aber auch gebunden kaufen, genau. In einer Rolle mit einem Tragegurt, kannst du sagen, einen kleinen, und genau. Das macht halt wieder den Unterschied aus, und das ist wirklich das Coole von der ganzen Geschichte, wenn ich jetzt bei einer Veranstaltung bin, bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich einfach ein Holz in eine rote Kiste eingeschmissen, habe die mitgenommen, gell, und dann sind die roten Kisten irgendwo herumgestanden bei meiner Veranstaltung, und mittlerweile bei Events grülle ich wirklich alles mit deinem Holz, weil ich einfach diese Rollen mitnehme, ja. Und das gleich eigentlich die Location wirklich noch schöner macht, wo ich gerade bin, weil man das einfach raufstellen, die Rollen, dann habe ich 5, 6 Rollen mit, dann macht das ein super Bild auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die Qualität, was ich habe. Und vom ganzen Transport her tue ich mir leichter, weil ich brauche keine Kisten mehr. Ich nehme die Rolle und habe überall eine super Holzleistung und erkläre das aber dann vor Ort den Gästen. Und dann, das sehen die Leute das. Und das ist dann immer der Unterschied. Jetzt schaut das lässig aus, ich habe eine super Holzqualität. Und ich habe noch im Grill eine super Qualität und am Grill. Also, und der Grill ist geil. Also das ist einfach eine Win-Win-Situation und das macht es nämlich auch aus, dass es wirklich super zum Transportieren ist und dadurch einfach noch einmal was anderes ist.
Ja, du sagst ja immer, Robert, also Holz ist nicht gleich Holz. Du merkst es ja selber, wenn du mit unserem Holz heizt, du kriegst ja wesentlich mehr Energie aus dem Holz heraus. Du meinst immer, du brauchst die Hälfte in etwa, wenn du mit unserem Holz heizt. Und da sind wir schon wieder bei dem Thema, Holz ist nicht gleich Holz. Ich kann nicht sagen, dass da eine Schüttraummeter gleich weich ist wie der andere Schüttermeter. Also mit unserem Holz kommt man, wenn man es mit Energie jetzt umrechnet, wesentlich länger aus. Man braucht beim Grillen weniger Scheiter, um auf dieselbe Energie zu kommen. Und das ist gerade die Rolle auch sehr interessant. Die kann man ab einer Rolle schon im Onlineshop bestellen. Die kommt dann per Post, also bis 4 Rollen kommt sie per Post zu euch nach Hause, also zu jeder Wohnung, wo ihr das bestellt. Wir verschicken mit Post oder GLS. Und ab 4 Rollen kommt es auf der kleinen Halbpalette per Spedition. Ja, also für uns gibt es auch nicht keinen zu kleinen Kunden. Wir kümmern uns um jeden, wir freuen uns über jede Bestellung. Und wenn es nur im Onlineshop eine Rolle ist, wenn ihr das ausprobieren wollt oder verschenken wollt, freuen wir uns auf die Bestellung, wenn wir euch davon überzeugen dürfen.
Und was wir richtig cool gemacht haben, das hat man auch voll gedacht, wir haben zum Beispiel die Rollen dann gebrandet. Ja. Der Werner hat da einen Laser, wo er jetzt ein Logos einlasern kann, was auch eine super Geschenksidee ist, wenn man jetzt eine Firma oder so zu einer Eröffnung oder sowas lässig schenken will, da kann man das Logo einlasern. Und wir haben zum Beispiel unser Ribeye Boys und unser Buchberger B ins Holz reingelasert. Und das natürlich, wenn man jetzt da dann einen Aufbau macht von 7, 8 Rollen, einen in der Mitte mit dem Logo ist, dann schaut das natürlich halt nur cool aus.
Ganz klar, wir haben da, wie du richtig sagst, bei so Firmen-Events, bei Firmen-Eröffnungsfeiern spezielle Firmen-Logos in diese Rolle gebrandet. Das ist dann mehr Spielerei, aber es ist immer ein sehr, sehr persönliches Geschenk, weil da hat man sich dann Gedanken gemacht und hat man was geschenkt, was da zum Thema passt, gerade wenn man bei einer Grillfeier eingeladen ist, ist das immer ein super Gag, wenn man mit so einer Rolle dann quasi als Geschenkte herkommt und das jetzt noch nicht wirklich wer kennt dort und dann darüber reden kann. Das macht das Ganze dann besonders, ja.
Na, voll lässig. Also wie gesagt, da, wir haben schon, wie wir beim FC Turin gerührt haben zum Beispiel, haben wir dann ein Logo vom FC Turin, vom Fußballclub in Italien, genau, in die Holzrolle eingläsert und das haben wir dann denen dort geschenkt. Mhm. Und das steht, glaube ich, immer noch am Trainingsplatz vom FC Turin in ihrer Mannschaftskantine. Ja. Wo die ganzen Pokale und die Dressen mit den Unterschriften hängen, liegt halt auch so eine Rolle Kaminholz mit dem Turin-Logo. Und die haben sich wirklich gefreut, weil das wirklich was ganz Spezielles ist und coole Sache. Also kann ich euch auch nur empfehlen, weil das echt einen Sinn macht.
Das mit dem Branden ist ja auch so eine interessante Kopfgeschichte, warum das Branden so beliebt ist, weil es ja auch verbrennt und für ewig ist. Das brennt man in das Holz hinein, so wie man Holz verbrennt und dazu schaut, wie das brennt. Das ist was Uriges. Man könnte ja genauso ein Logo ausdrucken oder draufpicken, hätte nicht den gleichen Effekt. Nur dadurch, dass eingebrannt ist, also es wird mit einem Laser in diese Rolle eingebrannt, macht es so besonders, weil es quasi für immer verewigt in diesem Holzscheit ist. Gell? Und das macht im Kopf irrsinnig viel. Ja? Und deswegen freuen sich die Leute immer ganz besonders. Das ist was anderes wie ein Pickerl auf ein Produkt. Ja?
Ja, voll cool, voll cool. Du, wenn wir jetzt beim Geschmack und bei der Technik sind und Holz mit Fleisch verbindet, gell? Was sagst du, Rind, Schwein, Wild, Geflügel, verschiedene Kategorien, gibt es Unterschiede?
Definitiv, also da bist auch du wieder mehr Profi als ich, aber ich krieg's immer wieder mit, was da die Leute verwenden. Beim Rind nehmen sie ja hauptsächlich die Buche, beim Fisch nehmen sie die Esche, bei dem Schwein wird ja viel mit Apfel gearbeitet. Ich war jetzt am Wochenende eingeladen bei einer lieben Familie, die haben Ripperl gemacht, die haben einen halben Tag mit die Ripperl herum experimentiert und haben das mit Apfelsauce übergossen, dann hat das mit Apfeläste, also das haben wir, haben nur in unserem Sortiment Buche und Kirsche, aber man kann ja zum Beispiel Apfelzweige von einem Apfelbaum, weil jeder Apfelbaum wird einmal im Jahr geschnitten, da kann man die Apfeläste quasi mitnehmen, zerkleinern, dann irgendwo auf der Terrasse lagern, trocknen und die dann zum Smoken verwenden, genau für solche Dinge. Und das war sensationell gut, ja, also hat uns sehr gut geschmeckt. Bei Wild, ich bin selbst begeisterter Jäger, da sage ich auch immer wieder, da ist die Kirsche sehr interessant, also da habe ich schon viel mit Kirsche probiert. Bei Geflügel bin ich mir jetzt unsicher, was da hauptsächlich verwendet wird, da bin ich nicht so...
Du kannst da, bist da flexibel im Endeffekt, kannst du alles nehmen und wie gesagt, es ist ja auch cool, wenn du sagst, du hast jetzt die Buche als Stammheizquelle und du kannst ja mit Holzchips arbeiten. Das heißt, du kannst dir jetzt einmal dein Stammholz, machst du jetzt einmal mit Buche zum Beispiel, der Feuer und dann gibst du einfach Holzchips in die Glut oder ins Feuer, dann hast du ja automatisch den Flavor auch noch einmal unterstützt. Wenn du das möchtest. Wenn du natürlich jetzt sagst, du hast gleich ein richtig geiles Kirschholz beim Smoken und du smokst jetzt alles mit diesem Kirschholz, dann hast du den Geschmack natürlich auch dadurch im Fleisch. Natürlich müssen wir uns eins im Klaren sein, denn es ist ein Unterschied, ob du jetzt da ein Brisket in einen Smoker machst und das über 10, 12, 14 Stunden unter Kirschholz gesmoked wird oder du hast jetzt ein Steak, was jetzt dann nur eine Viertelstunde auf dem Griller liegt. Das heißt, das Aroma kommt natürlich, je länger das mit Rauch in Verbindung kommt, mehr rein in das Fleisch und deshalb spürst du das natürlich mehr bei einem gesmokten Produkt oder bei Ripperla oder bei Burtborg raus, wie bei einem kurzen Cut.
Ich glaube, auch ganz wichtig da zu sagen ist, da gibt es eben keine Grenzen, da gibt es kein richtig oder falsch. Wichtig ist nur, Naturmaterialien zu verwenden und kein, wie wir schon gesagt haben, imprägniertes Holz. Aber sonst hast du einfach auszuprobieren und zu testen. Das muss nicht jedem gleich schmecken. Das heißt nicht, weil der eine super kocht, das so empfiehlt, dass das dann genau nur so schmeckt. Da tut es ausprobieren, was euch für richtig haltet und dann wird das bestimmt gut und dann kommt man drauf, was einem genau schmeckt und was nicht, ja.
Ja, wie gesagt, es ist ja auch wieder ein bisschen ein Unterschied, was wir jetzt da reden, geht es ja klassisch ums Thema Grillen und Smoken bei dem Holz. Wenn du jetzt ein Räuchermehl verwendest fürs Räuchern, ist das ja wieder ein anderes Thema. Also das ist ja wieder, da geht es ja rein um Rauch beim Räuchern und bei uns in der Variante, wo wir grillen, geht es ja um die Hitzequelle, dass man auch Hitze schafft, wenn man mit dem Ofen grillt, wo man Steaks machen kann. Und da gibt es ja die, das heißt eine Maillard-Reaktion, der was bei 160 Grad entsteht und da brauchst du einfach 160 Grad. Und deshalb brauchen wir das harte Holz, damit wir zu der Temperatur kommen. Und das sind verschiedene Zugangsweisen, was wir da haben. Und es geht im Endeffekt um die Menge. Wenn ich 160 Grad erreichen will, dann muss ich halt mehr Holzscheitel in den Ofen reingeben, wie wenn ich jetzt da smoken tue, da brauche ich vielleicht und 80, 90 Grad räuchern will, brauche ich was anderes. Und auch das funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Smoker arbeite und dann einfach einmal meine 80 Grad mit einer Buche erreiche und dann gebe ich mein Räuchermehl dazu, dann habe ich automatisch mehr Smoke in meinen Smoker drinnen, oder? Einfach mehr Rauch, weil das komplett anders ist. Und die Varianten sind natürlich vielfältig und das macht sie auch wieder aus, wie spannend das alles ist. Und wie gesagt, auch da beim Fleisch ist so, dass du sagst, Hartholz beim Rind macht natürlich Sinn, klassisch Buche, klassisch Temperatur. Und beim Schwein würde ich es gleich sehen. Und wie gesagt, der Unterschied ist eher das, nicht was für eine Fleischkategorie, sondern was ihr einfach machen möchtet. Wie viel Temperatur das wir brauchen und was für ein Produkt ihr grillt. Und dann macht es den Unterschied aus. Und natürlich ist Wild ein Thema, weil wie gesagt, ich grille auch selber sehr gerne Wild. Und Werner ist ja Jäger. Das heißt, das ist natürlich auch richtig was Cooles, wenn du sagst, du hast zum Beispiel selber was erlegt und geschossen und dann zerlegt. Und dann war das schon mal, dass du sagst, du hast dein eigenes Wild gegrillt?
Ja, schon sehr oft. Also grundsätzlich nahezu alles, was ich schieße und was man dann essen kann. Es ist ja nicht jedes Wild genießbar. Wenn es jetzt ein Wild ist, was irgendwie gesundheitliche Probleme hat, dann sollte man das ja nicht verzehren. Aber sonst verwerte ich alles, was ich auch erlege. Also alles, was ich dem Wild entnehme, versuche ich zu verwerten. Und das, wir essen zu Hause ausschließlich Wild. Also wir kochen auch nur Wild, außer es ist einmal ein Fisch oder so natürlich, das ist was anderes. Aber ansonsten Lasagne, das machen wir nur mit Wild. Und das macht auch eine besondere Freude. Und da sind wir wieder beim Thema Holz suchen bei Bekannten oder beim Nachbarn. Das ist die Wertschöpfungskette, das ist das interessant. Man legt es, man bricht es auf, man zerwirkt es, man beschäftigt sich mit dem Thema und dann isst man das Fleisch nochmal ganz anders. Und das ist auch beim Grillen so mit dem Holz, wenn man selber da die Apfeläste da oberschneidet, trocknen lässt und das probiert, dann kocht man damit und weiß man, wo das Holz herkommen ist, was man da verheizt. Weil im Grunde könnte man das ja auch mit Gas machen, was wir heute schon besprochen haben, aber da ist es halt nicht so viel mit probieren, das ist halt eher einfacher aufdrehen, man hat immer die kontinuierliche Hitze und da kann man jetzt nicht so viel experimentieren und dementsprechend ist es auch nicht so lustig. Ja. Und ich persönlich finde ja, bei diesen Grillen mit dem Ofen oder auch im Garten, wenn man Gäste hat, ist das immer wieder zu beobachten. Ich habe auch einen Gasgriller zu Hause, muss ich auch dazu sagen, aber wenn man mit dem Ofen grillen, da stehen alle rundherum, da schauen alle auf das Feuer drauf, da schaut jeder, was tust du da, wie machst du das, wie funktioniert das genau, weil es einfach wieder das Feuer ist, was so beruhigt und alle Menschen anzieht. Gell? Bei unserer Hochzeit haben wir auch mit so einem Ofen gegrillt und das, die ganze Hochzeitsgesellschaft ist um den Grill herumgestanden, was du jetzt wahrscheinlich in der Küche nicht erreichst, dass die Leute in der Küche stehen und schauen, was der dazu bereitet. Nicht? Da kriegt man ganz einen anderen Bezug zu dem Essen. Ja?
Apropos die Frage des Tages, also du bist gerne im Wald, oder?
Definitiv, ja. Nicht nur in meinem Beruf, wo ich ständig im Wald bin, sondern auch in meiner Freizeit. Ja. Ich genieße es irrsinnig, in der Natur zu sein.
Und wenn du sagst, du gehst jagen, hast du irgendein Lieblingstier, was schierst, oder ist dir egal, oder schierst eher, lieber Reh, weil du sagst, okay, das Rehfleisch schmeckt ja so gut.
Ja, also es gibt kein Wild, was ich lieber schieße. Es ist immer nachzudenken, man nimmt da doch ein Lebewesen aus der Natur, man muss dieses Wild regulieren, was da quasi bei uns ist. Das Problem ist, sage ich da immer, der Mensch, das Problem sind wir. Wir nehmen den Lebensraum den Tieren weg, wir nehmen Tiere aus der Natur, die den Lebensraum früher der Tiere, oder der Rehe minimiert hat, dadurch wir uns da so eindringen in die Natur, müssen wir das übernehmen und muss der Mensch da eingreifen, damit da halt gewisse Populationen nicht zu groß werden. Und daher ist immer sehr, sehr wichtig, darüber nachzudenken, was tut man da jetzt, wenn man ein Lebewesen entnimmt. Und daher ist für mich diese Verwertung dann auch so wichtig, was macht man damit und nicht einfach nur schießen und dann irgendwo hingeben, sondern was passiert mit dem? Wir haben da auch Fleischbetriebe, die dieses Holz kaufen, Wild kaufen, entschuldige, oder auch Gasthäuser, die das dann verkochen. Aber mein Favorit bei den heimischen Wildarten ist ganz klar das Rehwild, ja. Also das schmeckt mir mit Abstand am besten, gefolgt dann von dem Hochwild, das was bei uns aber da nicht in unserer Region jetzt nicht so häufig ist, eher in der Obersteiermark und im tieferen Burgenland. Und dann kommt schon das Wildschwein, wo wir relativ viel verkochen. Ja.
In welcher Gegend jagerst du am meisten?
Hauptsächlich im Südburgenland.
Also rundherum.
Um die Heimat, genau. Ja.
Um die Heimat, ja, cool. Ja. Naja, und wie gesagt, das ist ja wirklich, wir haben schon einen eigenen Podcast gemacht zum Thema Wild mit Meier Verhandnis, meinem Filialleiter von Wenigzell. Ja. Richtig spannend. Wild grillen ist schon cool. Also muss ich echt sagen, tue ich selber gern. Und gerade was ich sage zu dem Thema, wo man dein Holz auch beim Wild oder bei Rind so taugt, ist das, ich nutze es ja nicht nur als sag ich mal, zum Feuer machen, zum Grillen selber, sondern ich nutze am O4 gerade auch zum Rasten lassen. Mhm. Und weil der Holz so sauber ist und so wirklich clean ist, nehme ich das Holz her, die Scheitel sind ja alle verschieden groß und die dünneren Scheitel oder die kleineren lege ich dann auf die Platte vom O4 und lege da zum Beispiel mein fertiges Reh drauf zum Nachrasten. Und dann mache ich einfach, nehme ich dein Holz statt am Bredel, und da lasse ich es nachziehen. Und das schaut einmal richtig cool aus am O4. Also das kann ich euch nur empfehlen, nehmt das Holz, legt es auf die Platten auf, ein bisschen Öl ist dann noch ein und dann lege ich Rosmarin auf das Holz. Und auf dem Rosmarin mit dem Holzbett, was geölt ist, lasse ich dann den Rehrücken rasten. Und jetzt kriege ich schon Hunger. Ne? Aber das ist wirklich cool. Und das heißt, es ist so vielfältig einsetzbar und schaut da richtig cool aus. Und ich habe es dann am Grill gleich einmal ein Highlight mehr, dass jetzt nicht nur die Qualität in der Flamme gut ist, sondern es schaut auch lässig aus.
Ja, definitiv. Ich kann euch alle auch nur empfehlen, probiert es das einmal aus, ein Wild selbst zu grillen. Viele verurteilen das Wild, weil sie sagen, sie haben einmal ein Wild gegessen, essen es nie mehr. Das ist beim Schweinefleisch so, beim Rindfleisch, wenn man keine gute Qualität irgendwo kriegt und gerade das Pech gehabt hat, ich kann mich da erinnern an die Geschichte von meiner Frau. Meine Frau hat damals meine Freundin kennengelernt und sie hat gesagt, sie wird nie mehr in ihrem Leben ein Wild essen. Sie hat irgendwo in einem Lokal ein Wild bekommen und das war ungenießbar, hat sie dann im Nachhinein herausgestellt, weil wie ich ihr dann einmal Wild gemacht habe oder gesagt habe, probieren wir mal, noch einmal kochen wir eins, was wir selber zubereitet haben. Und auf einmal schmeckt ihr das Wild und sie isst nur mehr Wild jetzt zu Hause und taugt ihr da voll wie mehr wie jedes andere Fleisch. Deswegen, man muss vielleicht auch einmal über den Schatten springen und sagen, okay, ich mache mir das, die Arbeit selber, kaufe irgendwo gutes Wildfleisch und probiere das daheim zuzubereiten. Ja.
Wie gesagt, wichtig ist auch da, dass ihr es gut zerlegt, dass die Qualität stimmt, dass auch das Wildfleisch gereift ist, was beim Wild natürlich ein Vorteil ist, weil meistens reift ja Wild in der Decke im Wildkühlraum schon mal eine gewisse Zeit, bis zerlegt wird und dann kann man das schon relativ gut einmal grillen. Und dann ist auch gerade beim Rücken wichtig, dass man vielleicht wirklich schön zuschneidet, das heißt, dass diese Hauptzähne weg ist, dann ist das Glas wirklich zugeschnitten und dann schmeckt es super. Genau. Zum Beispiel eine Nuss, also du kannst dir vor so einem Reh im Grunde alles grillen. Also du kannst dir da wirklich so vielfältig sein und alles machen, wenn du jetzt so ein junges Reh hast, so ein Maibock oder so, lass dich ja alles zubereiten. Und das ist dann schon was ganz was Gutes und perfekt. Also wie gesagt, du kannst wirklich das Holz, weil es geht ja um einen Wald, mit dem Wild gemeinsam so regional denken, was schon richtig Sinn macht.
Bei dem Wildgrillen ist, glaube ich, wichtig dazu zu sagen, vor allem, wenn man das noch nicht oft gemacht hat, ist, dass es ja wesentlich kürzere Garzeiten braucht, als wie jetzt ein Rind oder irgendeine andere Fleischart. Gell?
Gerade weil die Dicke ja da ist. Also ein Rehrücken ist ja dünner und dadurch braucht es jetzt ein weniger Zeit. Wichtig ist aber trotzdem die Temperatur. Das heißt, dass du dein Holz so richtig einhatzt, dass du den Griller nicht zu kalt hast, weil sonst da ja diese Röstaromen nicht entstehen. Und die brauchst du aber schon wieder bei einem guten Rehrücken zum Beispiel, dass das Röstaroma da ist und dass nachher wir beim Rindfleisch gescheit nachziehen lässt.
Ja, Ja, auf alle Fälle, ja. Also da einfach einmal ausprobieren und schauen, was dabei rauskommt. Was wir auch gemacht haben vor kurzem, ist zum Beispiel Rehschnitzel. Das Wort geht leider am Grill jetzt nicht so gut, aber ist auch so ein Erlebnis. Ja, das kennt man eigentlich gar nicht, aber schmeckt hervorragend. Ja.
Schmeckt super. Also das ist natürlich auch paniert gut und natürlich im Endeffekt. Und das Wild ist eigentlich das Ursprünglichste, was es gibt, was man mal so sagen kann im Endeffekt. Weil es ist in unserer Natur, wir müssen es regulieren, wir können schießen und dann haben wir eigentlich da eine super gute Qualität, weil die Fütterung, oder das nimmt sie eigentlich als Wild aus dem Wald. Also,
was es braucht in der Zeit, genau.
Mehr Bio geht im Grunde eigentlich nicht. Mm.
Nein, für mich immer wieder schön zu sehen, wie das alles heranwächst und was die da in der Natur finden, um die Nahrung aufzunehmen. Und man kann da immer wieder beobachten, wann die was essen. Die essen nicht immer das Gleiche, so wie das halt andere Tiere machen müssen, wenn sie irgendwo in einem Stall groß werden. Aber die suchen sie genau das, was sie gerade brauchen. Ja, und da ist das interessant zu beobachten. Ein Jäger geht ja nicht immer aus und schießt irgendwas. Ein Jäger tut ja, würde ja mal behaupten, 80% von seiner Zeit verbringt er damit, am Hochsitz zu sitzen und irgendwas zu beobachten, richtig, was anzuschauen und zu selektieren. Da ist ja der Irrglaube da, dass man da quasi nur jedes Stückchen, was man sieht, erlegt, ist aber ganz und gar nicht der Fall. Man versucht es so nachhaltig wie möglich zu entnehmen und die Stücke zu entnehmen, die entnommen können.
Ja. Genau, und man ist einfach in der Natur. Vielleicht zum Thema Schauen, der Jäger schaut da in die Natur und beobachtet das Wild. Wenn wir das Feuer beobachten, hast du eine Erfahrung oder hast du einen Erfahrungswert, wie lange das braucht, dass dein Holz, wenn du jetzt da 3-4 Scheitel ein Lagerfeuer machst, wie lange das braucht, dass dann eine Glut entsteht?
Ja, nicht unterschiedlich, auch was man für einen Grill hat, hat man auch für eine Feuerschale, je nachdem wie viel Sauerstoff, dass man da quasi ins Feuer reinbringt. Wenn das eine offene Feuerschale ist, dann geht es wesentlich schneller, dass es auch verbrennt und dass die Glut dann auch wieder weg ist, weil die Glut ja dann schneller verbrennt, dadurch viel Sauerstoff kriegt und Zuluft kriegt. Aber in der Regel ist man grillfertig in so einem Ofen innerhalb von einer halben Stunde bis zu einer Stunde. Ist man da, wenn man einheizt, bis man dann losgrillen kann, also es geht recht geschwind. Da ist ja der Irrglaube da, dass man sagt, man braucht so ewig, bis man da einmal mit sowas grillen kann. Das stimmt nicht. Im Endeffekt einheizen, dann kann man weggehen, andere Sachen vorbereiten und eine halbe Stunde später kann das schon losgehen. Das ist jetzt nicht so, dass das 3-4 Stunden braucht, bis man da Temperatur zusammenbringt. Gell? Also fällt mir bei meinem Gasgrill auf, natürlich auftragen und ein bisschen warten und dann drauflegen, aber auch da braucht es vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde. Also um so viel schneller ist man dann nicht, dass man da zum Grillen kommt.
Weil es im Endeffekt darum geht, dass ihr die Platten, egal ob du jetzt da einen gusseisernen Rost hast oder beim Ofen die Platten, die muss ja heiß werden. Mm. Und es braucht bei jeder Hitzequelle auch Zeit, dass das einfach warm wird und dann kann man starten damit. Und was auch cool ist, zum Beispiel in Südamerika hast du die Asado-Grills. Gell? Mm. Und so ein Asado-Grill ist ja anders aufgebaut. Das heißt, du hast im Endeffekt ein Feuer, eine eigene kleine Feuerschale, kannst du sagen, wo du das Holz rauflegst und was du anzündest und dann deine Kohle oder deine Holzkohle selber machst. Das heißt, wenn die Aschen oder die Glut dann runterkommt, dann schiebst du das einfach unter die Grills. Und dann hast du da verschiedene Temperaturzonen auf einem Grill, was auch eine ganz eine spannende Variante des Grills ist, mit dem, was ich mich jetzt da auch schon länger beschäftige und was ich mir einmal zulegen werde, so ein Asado-Grill, weil das auch wieder spannend ist, weil du dadurch durch diese verschiedene Gluttemperatur einfach verschiedene Grilltemperaturen hast und dein Fleisch einfach sukzessive so sie verändert. Und das ist auch eine coole Art und Weise des Grillens. Ist bei uns jetzt noch nicht so populär in Europa, aber in Südamerika wird wirklich mit Asado so gegrillt und kann man natürlich mit einer Holzkohle auch machen, weil du hast ja im Endeffekt diese Kohlengrill-Variante, aber cool ist, wenn du deine eigene Kohle da selber machst. Mm. Und das geht mit deinem Holz halt auch richtig gut, weil da kann man ja auch wieder die Holzkohlenstickerler dann runtergeben und dann so halt einfach arbeiten. Also ich sehe, da sind so viele richtig coole Möglichkeiten, was man hat. Und ich glaube, das macht auch die Feuerküche aus, was die Leidenschaft, was man da hat. Und dass es eigentlich wieder wie früher ist, aber trotzdem auch modern interpretiert wird. Und das macht einfach Spaß.
Definitiv, ja.
Genauso wie der Outdoor- und Lifestyle-Bereich Spaß macht. Und ich glaube, das ist ja auch im Endeffekt die Stimmung allein, was jetzt das Feuer erzeugt. Und wenn du denkst, mir passiert es ja öfter, dass ich sage, ich hatte es nur mal in Ofen ein ohne zum Grillen, weil es einfach eine schöne Stimmung macht, oder?
Genau, genau. Wir haben ganz, ganz viele Kunden, die machen das genauso. Die tun zwar grillen, aber hatzen dann 3-4 Stunden danach nur, um das Feuer zu sehen und um die Gäste dort vor dem Feuer stehen zu lassen. Und Wärme gibt es ja dann noch oben drauf. Also gerade bei uns in Österreich ist es ja am Abend meistens im Sommer so kalt, dass man ein bisschen hatzen muss. Also es ist nicht immer so eine laue Sommernacht, dass man sagt, man muss die ganze Nacht kein Westen oder Pulli anziehen. Und da ist so eine Feuerschale irrsinnig lässig, wenn man so einen Ofen hat und den dann nur für die Wärmequelle anheizt, wenn man da rundherum stehen kann und die Natur genießt, ja.
Und ich glaube, das ist auch das in der heutigen Zeit, was so schnelllebig geworden ist, wo man mit dem Handy überall da ist, genau. Und dass man sagt, vielleicht auch mit Kindern gemeinsam. Ich finde das auch so entspannend, wenn du sagst, du machst ein Steckerlbrot oder du machst jetzt einfach einmal ein Würstel auf einen Hutsteckerl über der Glut, über der Flammen. Ist sensationell, weil es ihn einfach erdet und weil man einfach ins Feuer kommt und weil man den ganzen Social Media Sachen einmal vielleicht vergisst für eine gewisse Zeit, weil man einfach ins Feuer reinschaut und Zeit mit der Family und mit Freunden verbringt. Und das ist die klassische Lagerfeuerromantik, wo wir, glaube ich, schon wieder mal hinkommen sollten.
Ja, definitiv. Mein Sohn ist jetzt 3 Jahre alt, dass ich so oft, wenn der vor dem Feuer sitzt, der schläft am Abend nirgends besser ein als wie vor dieser Feuerschale. Also da sitzt er dann mit der Decke, schaut in das Feuer rein, bis er einschläft. Und allein daran erkennt man, wie beruhigend ist für einen Mensch dieses Feuer, obwohl der erst 3 Jahre alt ist, aber den beruhigt es auch schon so. Man sieht es bei jeder Veranstaltung, dass wenn irgendwo ein Feuer brennt oder ein Feuerschalen irgendwo im Betrieb ist, da zieht es die Leute hin, nicht nur, weil es denen kalt ist, sondern auch, weil sie einfach das Feuer zuschauen wollen. Ja.
Feier ist im Endeffekt ein sozialer Mittelpunkt und das war im Mittelalter schon so und das ist jetzt im Grunde noch so, wie wir schon gesagt haben, beim Grillen mit dem Ofen genauso, bist du im Mittelpunkt, mit dem Feuer, mit dem Gröller, die Leute sehen das, stehen ums Feuer herum und du kannst noch nebenbei Kosten essen und ich sage die Geschichte auch so oft und es wird dir schon mal so gegangen sein oder mir auch relativ oft, wo wir einfach die Tische schon gedeckt haben, aber eigentlich haben alle gleich vom Gröller runter gegessen und wir sind erst gar nicht zum Hinsetzen gekommen, weil wir den ganzen Abend dann um das Feuer herum gestanden sind und einfach da eine coole Zeit gehabt haben. Und das ist Lagerfeuer.
Genau. Da ist oft weniger mehr, gell. Das ist bei uns oft, dass das ganz einfach ist, oft das Lustigste, ja. Mhm. Eben nur so ein Steckerlbrot, auf ein Steckerl aufwickeln und das Steckerlbrot halt improvisieren, wann ist es am besten. Der eine mag es gern mehr groß, der andere weniger, da macht sich dann jeder sein eigenes Steckerlbrot, ja, so wie es gern hat.
Sicher, und im Grunde, wenn ich mir ein paar Rollen von deinem Holz in ein Auto gebe und wenn ich jetzt da campen tue, zum Beispiel habe ich das Holz mit und habe ich vielleicht einen Grillrost mit und die kann man eigentlich mit ein paar Steiner herum schon einen Grillplatz bauen und habe das richtige Holz zum Grillen und das ist dann schon richtig cool und kann man auch verwenden, anstatt einer Gaskartusche, dass man einfach das mitnimmt. Und da halt das Outdoor, den Outdoor-Lifestyle halt einfach im Endeffekt lebt. Weil ich glaube, du merkst ja, dass da schon viele Leute mittlerweile das schon sehr schätzen, durch Wandern, durch Campen, durch verschiedene Aktivitäten draußen, dass das schon wieder kommt und voll modern ist, oder?
Definitiv, ja. Also kommt da immer mehr zurück, kommt man vor. Also ich bin selbst jetzt seit 15 Jahren in der Branche und beschäftige mich damit, mit dem Heizen, mit Holz, aber das ist irrsinnig beliebt und geht nicht weg. Ja. Also die Leute sagen, na, das schätzen sie sehr und jeder baut sich so einen Ofen ein und jeder hätte gern so einen Kamin. Ich spreche immer von jeden wahrscheinlich nicht, jeden sagt das nicht zu, mit Holz zu heizen, aber sehr, sehr viele wollen das in dem Wohnbereich kombinieren und hätten das gerne auf der Terrasse. Und finde ja gut und auch schön so, dass es so ist, weil im Grunde ist der Nachhaltigkeitsgedanke und Regionalität. Es gibt nichts Angreifbareres wie Kaminholz quasi oder Brennholz zu machen. Es geht nicht bei Gas, es geht nicht bei Kohle, es geht nicht bei Pellets. Man hat private Zeiten die Möglichkeit, dass man Gas produziert oder eine Pellets selber presst. Aber Holz kann jeder von uns machen, irgendwo sammeln, irgendwo von einer Astlobby zwicken und irgendwas abhatzen und ein Feuer damit machen. Ja? Egal, ob das jetzt von uns stammt oder von einem regionalen Bauern, der das aus Leidenschaft macht. Und daher ist es regional und extrem angreifbar und dadurch auch von uns steuerbar. Was hat das für einen Wert? Im Grunde das, was es im Wald steht und das, was es den Bauern kostet, das zu entnehmen, das hat es einen Wert. Aber so wie wir jetzt leider Gottes wieder auf unserem Planeten erleben mit dem Krieg, wo mit Gaspreise und Ölpreise entsteht, das können wir nicht regeln und auch nicht steuern. Und daher finde ich das so lässig, mit dem Holz zu heizen, weil wir das definitiv regeln können. Ja.
Ja. Und weil du gerade vorher gesagt hast, du machst das seit 15 Jahren, vielleicht kurz zu dir. Was hast du für Ausbildung gemacht, dass du jetzt in dem Bereich so erfolgreich bist?
Ich komme aus einem ganz anderen Bereich. Ich bin eigentlich Maschinenbautechniker. Ich war bei einem großen Konzern als Entwickler tätig und bin durch meine Familie, also mein Vater war leidenschaftlicher Forstwirt auch und hat dann Wald und da war meine Sommerbeschäftigung, Brennholz zu produzieren als Kind schon. Und habe als Kind schon gern gekatzt und zündelt und Brennholz produziert und das war mein erstes Taschengeld, was ich mir dazu verdient habe. Und aus diesen Spielereien im Sommer ist dann mehr geworden und schlussendlich habe ich mich selbstständig gemacht und habe mich dazu entschieden, dass man dieses Brennholz auf ein neues Label heben möchte und eben ein besonderes Brennholz produzieren wollen. Und das ist uns super gelungen, war am Anfang natürlich eine Herausforderung, das den Kunden beizubringen und auch in die Städte zu bringen, dass das die Leute kennenlernen. Aber es ist uns sehr gut gelungen und jetzt macht es irrsinnig Spaß, das den Leuten zu vermitteln und ein gutes Produkt zu verkaufen. Ja.
Wie lange macht sie das schon jetzt da?
Die Firma Kaminholz gibt es seit 11 Jahren mittlerweile, also 2015 haben wir gegründet und beschäftigen tue ich mich eben schon wesentlich länger damit, aber selbstständig gemacht habe ich mich da 2015.
Und hast du da deinen Maschinenbauerjob dann eigentlich an den Nagel gehängt?
Genau.
Und hast gesagt,
wir gehen nur mehr
Brennholz.
Genau, ja, also es ist natürlich alles von klein gewachsen, das war zuerst nur alles im Mini-Format, diese Brennholzproduktion und da ist halt eins das andere dazugekommen, da hat mir sicher meine Ausbildung davor sehr geholfen, dass ich Maschinenbautechniker bin und Trocknungsanlagen dann selber entworfen und gebaut habe und dafür probiert habe, ja, dass es zu dem Ergebnis kommt, was heute ist.
Gibt es da eigentlich jetzt einmal, blöde Frage, Mitbewerber in deinem Bereich? Weil ich hätte noch keinen gesehen.
Ja, man, natürlich, es gibt Mitbewerber, die das auch so versuchen, wie wir das zu produzieren. Natürlich nicht, die jetzt solche Holzrollen nach der Schweiz schicken und sich auf das rundum sorglos Paket quasi kümmern. Also wir sind die uns eben für den kleinsten Kunden kümmern, egal was der bestellt. Wir kümmern uns darum, dass das Holz am besten, am schnellsten Weg zu dem Kunden kommt. Wir haben große Kunden, die einen ganzen LKW voll brauchen für ihre Chaletdörfer oder Hotelanlagen. Also für uns gibt es keinen Kunden, den wir nicht bedienen. Wir sind nicht nur Großhändler, sondern machen quasi den Weg zum Kunden. Wir versuchen aber den Kunden einzuschlichten, wo es nicht möglich ist, wo jemand körperlich nicht die Möglichkeit hat, dieses Holz einzuschlichten oder irgendwelche Handicaps hat, um das nicht in seinen Keller zu räumen. Da schauen wir, dass wir dann eine Lösung finden. Entweder machen wir selber in der Region oder wir suchen uns dort jemand, eine Firma, die uns für uns dann mit abwickelt und so versuchen wir für all unsere Kunden quasi das Rundum-Sorglos-Paket zu gewährleisten. Ja.
Und aus welchem Radius oder aus welcher Gegend kommt das Holz, was ihr verwendet?
Möglichst nahe, also umso nahe, umso lieber ist es mir natürlich. Also das meiste Steiermark. Kommt aus dem Geschriebenstein, Steiermark aus Hartberg, Geschriebenstein im Burgenland. Also das ist schon die Grenze zu Ungarn, aber dennoch noch im Burgenland. Das ist so 30 Kilometer weit weg von uns. Da haben wir einen guten Frechter, der jeden Tag läuft, von dort quasi wieder nach Hause fährt. Der nimmt uns dann jeden Tag einen LKW-Zug mit. Also da versuchen wir, die Transportwege so kurz wie möglich zu halten. Da muss man jetzt natürlich wieder dazu sagen, wir verschicken das in die Schweiz und nach Frankreich, wo ich selber immer damit hader, so weit quasi ein Holz wegzuschicken. Jedoch haben die Kunden dort nicht die Möglichkeit, so ein Holz zu kaufen. Und da versuchen wir mit unseren Speditionen Transportwege zu nutzen, die ständig stattfinden. Also da fahren ja quasi gut Transporte dorthin und ob da jetzt am LKW noch ein Paletten oder weniger steht, ist dann schon egal. So denken wir uns und hoffen wir uns, dass das so nachhaltig wie möglich dann zum Kunden kommt und da wenig Aufwand dafür aufgebracht wird, dass der Kunde das kriegt. Ja. Aber freut uns sehr, dass am Zugersee zum Beispiel haben wir an die 120 Kunden, die dieses Holz bestellen jedes Jahr und heizen und das ist irrsinnige Freude, dass wir die da beliefern dürfen und dass die uns da Fotos zukommen lassen, cool, wie sie da am See mit dem Holz heizen, was sie für Freude damit haben. Ja.
Du, und wie lange braucht ein Baum, bis er Brennholz wird? Für die Qualität, wie ihr es macht?
Ist verschieden. Also im Grundsatz gibt es ja, der Baum wächst in etwa zwischen 0,5 und 1 Zentimeter pro Jahr, je nachdem, ob er frei steht oder mitten im Wald steht, ob er viel Licht kriegt oder wenig Licht kriegt. Aber im Endeffekt verwenden wir erst zweit Durchforstungen. Also so, wenn der Wald muss ich genauso. Das ist, wir entnehmen den Baum ja nicht, weil wir da jetzt irgendwas, einen Baum umbringen wollen, sondern wir müssen das ja machen, damit wir den Wald klimafit halten und damit der Wald möglichst viel Sauerstoff aufnehmen kann, muss er gesund sein. Und wenn da zu viele Bäume auf einem engen Raum stehen, dann ist es so wie bei auch den Tieren, wenn da zu viele Tiere auf engen Raum sind, bleibt ihnen zu wenig Raum, um zu leben. Und das ist beim Wald das ganze Gleiche. Wenn der Baum nicht Platz hat zu wachsen, dann ist er nicht gesund und verliert an Vitalität und stirbt. Und da muss man den Wald eben vorbereiten und auslichten und aus quasi, also durchforsten nennen wir das, und nimmt Bäume raus, die nicht so zukunftsorientiert sind und die nicht so schön gewachsen sind, die sich irgendwie von einem anderen Baum schon bedrängt gefühlt haben. Da merkt man das dann auch, dass der in eine andere Richtung wächst oder quasi um die Baumkrone vom größeren Baum herum wächst. Und die nimmt man dann, um eben den großen Baum noch stärker zu machen. Und diese Bäume sind in der Regel so 30 cm stark und sind dann aber doch schon 30 bis 50 Jahre alt. Ja.
Unglaublich, ja. Mhm. Nur ihr seht einfach, wie wichtig dass dieser regionale Kreislauf ist für unsere Region, da, dass da Betriebe sind, wie du, generell der ganze Holz- und Zimmereibereich, ob es jetzt ein Brennholz ist oder ein Bauholz, weil man einfach da wirklich mit der Materie Holz einfach so viel erreichen kann, und das haben wir da, das wächst nach, das gehört einfach verarbeitet, und deshalb bitte, wenn ihr den Podcast hört, beschäftigt euch ein bisschen damit, und ich glaube, das macht schon mehr Sinn wie bei Lebensmitteln, dass man regional denkt, regionale Lebensmittel kauft. Definitiv. Ist es aber im Holz so, und wenn du die Möglichkeit hast, jetzt ein regionales Brennholz zu kaufen, dann macht es natürlich mehr Sinn, wie jetzt da irgendwelche Hitzequellen, ob es jetzt ein Gas, irgendein Pellet aus Amerika ist, regional zu denken.
Auf alle Fälle. Vor allem ist ja das CO2-neutral, das Holz zu verheizen. Es kommt ja daher, weil der Baum ja das quasi aufnimmt, was man beim Verheizen wieder an Feinstaub quasi abgibt, und daher ist es auch CO2-neutral. Also man nimmt einen Baum, hat es den ab und es geht wieder in die Natur zurück, aber unser Wald oder unsere Bäume filtern ja quasi unseren Atmosphäre, und das ist das, was entscheidend ist, und dadurch ist es auch wichtig, dass man eine trockene Qualität verharzt, dass die Verbrennung passt und man nicht irgendein imprägniertes Holz, oder das haben wir heute schon ein paar Mal gehabt, aber irgendein Klumpert verharzt, wo man viel zu viel CO2-Ausstoß damit erreicht. Ja. Deswegen ist das irrsinnig wichtig, wenn man wo vorbeifährt und oft sieht, wie es da rausqualmt. Da sollte man nachdenken, was man für eine Wärme kriegt und wie es da oben rausraucht. Wenn man da richtiges Holz verheizt, ein trockenes Holz verheizt, egal jetzt ob unseres oder das von dem Nachbarsbauern gut getrocknete Holz verheizt, das passt genauso und verbrennt auch sauber. Und dann gibt man der Natur wieder was Positives zurück. Ja. Und so ist es ein CO2-neutraler Kreislauf.
Genauso ist. Und vielleicht auch spannend, dass wir euch ein paar Praxistipps noch geben rund ums Thema Heizen. Und da ist auch, was sagst du, wie machst das du, wie zündest du richtig an? Also ich kann euch vielleicht den Tipp noch geben, wenn ich mit Ofi heize, mache ich so, dass ich mir zuerst das Holzchen aufstesseln tue und dann auf die Scheitel dann Anzündwolle. Da werden natürlich übrigens eine sehr, sehr gute Qualität an Anzündwollen. Da gibt es ja auch verschiedene, und seine brennt einfach länger. Die taugt mir so, weil es einfach länger brennt, und dann hat er noch eigene Anzündhölzer, genau, die etwas dünner sind, genau, und so bringe ich wirklich in einer schnellen Zeit eine gute Temperatur zusammen.
Genau, du? Genau so. Also da ist oft weniger, ist da mehr. Viele geben da viel zu viel Anzündholz und Anzündwolle obendrauf. Also die Anzündwolle ist so Holzspäne gewickelt und in Wachs getränkt, also reines Naturprodukt. Da reicht völlig aus, wenn man ein, zwei so Anzündwollwürfel quasi auf dieses Anzündholz drauflegt. Natürlich, wenn man da 10 oder 20 drauflegt, brennt es auch, brennt schneller. Ja. Aber es macht es nicht aus, weil diese Anzündwolle selbst gibt nicht so viel Energie wie das Holz dann, was man da unten eigentlich anzünden will damit. Das schaut oft weniger aus, wenn man es anzündet, aber probiert es einfach mal aus. Nehmt weniger, wenn es ausgehen sollte oder zu wenig ist, dann nehmt es einfach mehr. Aber ihr werdet sehen, es reicht oft ein, zwei so Würfeln aus, um das ganze Feuer zu entfachen. Das Anzündholz von uns, das ist ein Fichtenholz, daher auch nicht zu viel davon verwenden, brennt irrsinnig schnell, also brennt auch leichter an als wie die Buche. Da kann man diese Anzündwolle auf dieses Anzündholz drauflegen, dann zündet quasi Anzündwolle das Anzündholz an, und die Anzündwolle geht dann über auf die Buche, und dann braucht man von den Anzündern nichts mehr dazulegen. Und da auch probiert es nur Anzündholz, 4-5 Sprisseln, ein, zwei Anzündwollewürfel, also diese kleinen Anzündwolleknäudeln drauflegen, und ihr werdet sehen, dass das super funktioniert und braucht zwar vielleicht 5 Minuten länger, wie wenn man 20 drauflegt, aber geht viel einfacher und vor allem schöner mit weniger Anzündwolle.
Hast du noch ein paar Tipps jetzt da zum Thema Sicherheit beim Grillen, bei Feuerschalen mit Holz, wo man aufpassen sollte?
Ja, unbedingt. Also gerade so Sachen wie Kinder in der Nähe ist halt immer so ein Thema. Das haben wir eigentlich bei jeder Veranstaltung, wo man aufpassen muss. Ich meine, jeder, der das von euch im Garten daheim macht und Kinder hat, weiß ja, was da zu achten ist. Aber was wir vor kurzem gehabt haben, ist, dass ein Kind sogar bei uns im Garten also eine Smartwatch ins Feuer geschmissen hat. Und das hat das wahrscheinlich auch nicht bedacht, dass das jetzt gefährlich ist. Das hat das lustig von war noch ein kleines Kind und hat sicher nicht die Gefahren erkannt, aber das hat keiner mitgekriegt. Und da sind ein paar Leute herumgestanden und ist so quasi diese Batterie explodiert und hat da Explosion, quasi so Holzstickerl aus diesem Feuer rausgeworfen. Also da ist wichtig, dass man halt darauf schaut und die Kinder, deswegen versuche ich da bei meinen Kindern so früh wie möglich die Kinder an das ranzuführen und zu sagen, aufpassen ist heiß und dann braucht man nicht mehr so aufpassen. Auch bei einem Ofen im Wohnbereich, wenn das von klein auf damit konfrontiert ist und sieht, was das macht und dass da heiß ist, dann funktioniert das und genauso auch beim Grillen. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, den Kleinen das so früh wie möglich beizubringen und zu sagen und nicht wegzuhalten und abzusperren und zu sagen, nein, das hat man gar nicht ein, wenn man kleine Kinder haben. Das sehe ich selber nicht als sinnvoll, wenn man dann einmal wo ist, wo gehatzt wird und die das nicht kennen, dann greifen die hin und verbrennen sie. Ja.
Und bei mir beim Grillen ist immer wichtig, ich habe meine Handschuhe, die gibt es von Ofia oder von anderen Anbietern, die sind wirklich wie Schmiedhandschuhe, was echt, da kann man ins Feuer greifen und da verbrennst die nicht. Und das ist eine super Möglichkeit, um auch im Endeffekt ein bisschen zum Umschlichten oder einfach das Holz nachzuheizen, dass da aufpasst, weil wenn das Feuer weniger wird, muss man nachheizen und dann nehme ich mir die Handschuhe, dann nehme ich ein neues Scheitel oder zwei oder drei und so hat sie dann im Endeffekt ein. Also wie gesagt, das ist eine sinnvolle Investition für eure Finger, dass euch gescheite Handschuhe besorgt, wo ihr dann nachheizen könnt, wo ihr euch nicht verbrennen könnt und dann habe ich noch gerne einen kleinen Schaufel oder einfach eine kleine Eisenstangen, wo man halt dann die Glut verschieben kann und da halt dann einfach arbeiten kann damit und eventuell eine Zange, also das gibt es bei Ofia ganz cool, da gibt es lange Zangen, wo man jetzt da einfach das Holz dann nachlegen kann und was auch klasse ist, ist bei Ofia zum Beispiel gibt es ein paar Fadus, zum Thema Anzünden auch noch einmal, wo es jetzt da einfach Sauerstoff gibt und das nutze ich ganz gern, weil da einfach, wenn du in das Blasrohr reinblasst, kommt ein Sauerstoff in den Grill dazu und dann brennt es eigentlich gerade bei dem Nachheizprozess ein bisschen schneller an und schaut auch cool aus. Also das tue ich gern und du kannst mit dem Equipment einfach performen und kommst ein bisschen schneller zu einer guten Glut wieder dazu und es racht dann auch nichts und das muss ich sagen, ist einer von meinen Hauptgründen, warum ich ein Wernerse Holz verwende, weil es einfach viel weniger raucht und da einfach die Leute bei einer Veranstaltung oder daheim einfach viel weniger ich sage einmal, Rauch auf die Kleidung kommt und da einfach mehr Hitze erzeugt. Also das macht wirklich Sinn und macht dann auch einen Spaß damit. Und so kommst du auch zu deiner richtigen Temperatur und kannst gar nicht viel Fehler machen. Wie gesagt, der Fehler beim Holzgrillen ist eher zu wenig Hitze zu bekommen oder die falsche Hitze zu haben und da ist einfach Learning by Doing
das Beste. Das muss jeder ausprobieren, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ich sage immer, was kann man für einen Fehler machen? Ich kann zu wenig Holz reintun, dann hat man zu wenig Hitze oder ich tue viel zu viel rein, dass die Feuerplatten schon fast zum Glühen anfängt. Dann kann man nichts mehr damit anfangen, weil alles halt schnell verbrennt. Da ist einfach heißt es ausprobieren und experimentieren und halt die Finger fühlen lassen, 5 cm über der Platte nochmal hinhalten und dann merkt man mit der Zeit, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, was ist da die richtige Temperatur. Da braucht man nicht wirklich jetzt ein Plattenthermostat, wo man die genaue Temperatur bestimmt. Das kriegt man gleich einmal ins Gefühl und ich werde sehen, wie es schmeckt und was ihr daraus macht. Ja.
Chris, hast du noch Fragen an mich, Werner? Oder haben wir was vergessen?
Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles durch. Wenn irgendwelche Fragen auftauchen oder so, könnt ihr uns ja jederzeit kontaktieren, anrufen, irgendwas schreiben oder irgendwelche Fragestellungen zu dem ganzen Podcast, wie man es richtig macht. Wir finden sicher einen Weg, das zu beantworten, entweder der Robert oder ich. Ich bin beim Thema Heizen der Profi, der Robert bei Fleisch, Grillen und diese Dinge, ja.
Ja, und ich werde euch in die Shownotes vor dem Podcast ein, werden also seine Kontaktdaten, Webseiten, Online-Shop und so verlinken. Da könnt ihr ja nachschauen und direkt zu seinem Online-Shop kommen, das Holz bestellen und dann einfach grillen. Gutes Holz, gute Qualität, mehr braucht man nicht.
Genau so ist es und hoffentlich einen schönen Sommer mit vielen lauen Nächten, wo man dann draußen grillen kann und mit allen Freunden zusammen einen Riesenspaß haben kann, ja.
Super. Ja, danke, Werner, für deine Zeit. Danke für diese spannende Episode vom Wurstgeflüster. Danke für die Einblicke in dein Leben als Holzexperte. Und ja, danke, dass du da warst.
Danke, Robert, für die Einladung. Ich freue mich. Danke.
Ja, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Und ja, die nächste Episode vom Wurstgeflüster kommt wieder, wenn es fertig ist. Liebe Grüße, euer Robert und euch,
Werner.